Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Christoph Heinemann, guten Tag. Unsere Weltordnung wankt, titelt heute die Wochenzeitung Welt am Sonntag. Mit Blick auf Donald Trumps, J.D. Vances und Volodymyr Zelenskys Auftritt am vergangenen Freitag im Weißen Haus. Zelensky bat um Sicherheitsinteressen für sein von Russland überfallenes Land. Vance bezeichnete ihn als undankbar. Trump beendete das Gespräch mit der Bemerkung, der Präsident könne wiederkommen, wenn er Frieden wolle. Das Ganze vor laufenden Kameras. Wir haben deshalb unsere Planung geändert. Das ursprünglich vorgesehene Gespräch mit der Populismus-Expertin Irina von Wiese können Sie in unserem Online-Angebot hören, in unserer Deutschlandfunk-App oder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Telefonisch zugeschaltet ist jetzt der CDU-Außen- und Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter, von Beruf Offizier, Oberst der Bundeswehr. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Kiesewetter, welcher war Ihr erster Gedanke nach dem Schauspiel im Weißen Haus?
Ja, es wirkte schon sehr inszeniert. Es war eine ungewöhnlich lange Medienpräsenz, was absolut unüblich ist bei solchen diplomatischen Besuchen. Und im Grunde genommen war es aber auch nach dieser Woche mit den Besuchen von Starmer und Macron absehbar, dass da etwas passieren wird. Also es hat mich zwar nicht überrascht, aber in der Drastik und Heftigkeit war es dann doch so etwas wie eine zweite kleine Zeitenwende im transatlantischen Umgang.
Inszeniert, haben Sie gesagt.
Mir scheint es so, dass die Art und Weise, wie der Vizepräsident dort involviert war, nicht angemessen, was das Amt des Präsidenten angeht. Und der Vizepräsident hat sich dort ungewöhnlich eingemischt und Zelensky hat sich leider auf die Debatte mit dem Vizepräsidenten eingelassen. Und der Vizepräsident ist ja auch in München entsprechend aufgetreten. Also das war ungewöhnlich und wirkte deshalb aus meiner Sicht inszeniert.
In München, Sie meinen die Münchner Sicherheitskonferenz. Also Sie gehen von einem absichtlich herbeigeführten Streit aus.
Nun, die ersten fast 40 Minuten waren ja vergleichsweise ruhig, aber dann in der Minute 40 herum hat Trump eben deutlich gesagt, dass er neutral sei und er Zelensky vorgeworfen hat, Hass gegen Putin zu empfinden. Und da hat er natürlich bei Zelensky einen Punkt gefunden, wo eben Zelensky, der seit 3 Jahren Europa vor einem weiteren Ausweiten des Krieges schützt, sich Zelensky persönlich angegriffen gefühlt hat.
Was, glauben Sie, beabsichtigen Trump und Vance?
Das ist sehr schwer zu sagen. In jedem Fall die amerikanischen Interessen in den Vordergrund zu stellen und bei dieser sehr öffentlichen Inszenierung eines diplomatischen Besuches offensichtlich auch die amerikanische Bevölkerung zu überzeugen, dass es wichtiger ist, amerikanische Interessen zu vertreten, als auf dem fernen europäischen Kontinent weiter wirksam zu sein. Und Trump weiß, dass etwa 2/3 der US-Bevölkerung fest an der Seite der Ukraine steht. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine war ja auch nicht mittelbar Wahlkampfthema bei den Präsidentschaftswahlen. Und es wirkte schon eher so, Zelensky als jemanden darzustellen, der sich als nicht dankbar erweist, gleichwohl er ja das bei jedem Besuch und bei jeder Rede seine Dankbarkeitsgesten zu Recht auch gibt.
Es waren ja mehrere Personen im Raum, unter anderem auch Außenminister Marco Rubio, der kein Wort gesagt hat. Aber wenn man das sich nochmal anschaut, die Körpersprache verriet ja Unwohlsein. Rubio ist Sohn von Exilkubanern, von seiner politischen Herkunft her ein Ronald Reagan-Republikaner. Wir erinnern uns an dessen Bild vom Reich des Bösen. Wie erklären Sie sich das Verstummen einer ganzen außenpolitischen Tradition in Washington?
Zum einen, um das nochmal zuzuspitzen, war ja Rubio auch ein erklärter Gegner von Trump, richtig, genauso wie Vance sich ja auch noch bis vor einem Jahr sehr abfällig gegenüber Trump geäußert hat. Das zeigt aber auch, dass Trump, wenn man ihm entsprechend ehrerbietig ist oder sich entsprechend auf seine Seite stellt, vergessen kann. Also als reiner Dealmaker Geschäftsorientierung statt Werteorientierung. Und hier sieht man eben auch, dass Rubio und Vance sich an die Trump'sche Diktion angepasst haben und auf der anderen Seite eben die USA zum transaktionalen Akteur werden. Transaktional heißt, ich gebe, wenn du mir gibst, oder du gibst mir, dann gebe ich dir auch. Und eben nicht mehr diese werteorientierte grundsätzliche Frage, dass hier die USA auf Seiten des Westens stehen und eine maßgebliche Prägekraft und Gestaltungskraft für den Westen haben, dass sie von 1945 bis eben 2024 24 waren, insbesondere auch seit dem Fall der Mauer 1989. Und es wird sehr spannend sein, ob in einigen Jahren, vielleicht schon in einigen Monaten, wir auf den 28. Februar zurückblicken und sagen, das ist das Ende des bisherigen Westens. Das bedeutet für uns Europäer aber auch sehr klar, dass wir natürlich weiterhin die Hand nach Amerika reichen. Wir sind auf die USA angewiesen, aber umso mehr mit der anderen Hand an unseren eigenen Fähigkeiten arbeiten, nämlich europäische Verteidigungsindustrie aufbauen, europäische Investitionen ermöglichen, aber eben auch die ganze Frage europäischer Verteidigung mit den Sustainable Development Goals, also mit den gesamten Fragen nachhaltiger Entwicklung verknüpfen, dass eben die europäische Verteidigungsindustrie in ihrem Rating nicht abgestuft wird und damit auch zu unserer Sicherheitsindustrie oder überhaupt zu unserer Sicherheitsindustrie beiträgt, damit wir Europäer auf Augenhöhe uns in den nächsten Jahren entwickeln können und eben nicht zum Spielball amerikanischer, aber noch viel schlimmer chinesischer und russischer Interessen werden.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Wenn Sie gestatten, möchte ich nochmal zurückkehren ins Weiße Haus. Sie sagen, Trump kann auch vergessen. Also hätte Präsident Zelensky diesen Streit schlichten oder zumindest besänftigend wirken müssen?
Die Frage ist ja, wie, wenn so etwas inszeniert und vorbereitet ist, wie es eben wirkte, allein durch die Medienpräsenz, und dann muss man sich auch mal überlegen, AP als renommierte amerikanische Institution, Presseinstitution war nicht dabei. Nachrichtenagentur, weil sie es ablehnen, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen. Aber am Anfang war TASS dabei, die russische Nachrichtenagentur, die dann aus dem Raum begleitet wurde. Sieht man eben schon, in welcher Art und Weise dort Politik gemacht wurde. Und das andere ist eben, dass in der Art und Weise, wie Zelensky vorgeführt wurde, er natürlich in gewisser Weise emotional reagiert hat. Aber wir sehen jetzt heute auch, Rutte hat sich geäußert und der polnische Präsident.
Der NATO-Generalsekretär.
Der NATO-Generalsekretär, aber auch der polnische Präsident Duda haben sich geäußert, so nach dem Motto, jetzt müsse Zelensky einlenken. Das ist natürlich eine seltsame Täter-Opfer-Umkehr, denn die Ukraine wird angegriffen und Zelensky schützt Europa seit 3 Jahren vor einem weiteren Angriff Russlands, und dass wir jetzt quasi ihn auffordern, der uns schützt, der also auch zeitlich für uns Zeitgewinne ermöglicht, dass man ihn jetzt auffordert, devote Gesten gegenüber den USA zu machen, das ist aus meiner Sicht schon sehr schwierig, auch innerhalb der Ukraine dann für das Standing des Präsidenten. Also hier hätte ich mir etwas mehr Solidarität gewünscht. Und auf der anderen Seite, wenn Rutte oder auch Duda und hoffentlich unser Bundeskanzler dann sehr klar sagt, wir erwarten weiterhin eine enge transatlantische Partnerschaft, aber unter Einbeziehung der Ukraine, dann wäre das eine bessere Behandlung, die Zelensky als Präsident der Ukraine auch verdient.
Herr Kiesewetter, halten Sie das, was sich dazugetragen hat, für heilbar?
Nun, ich glaube, darüber sollten wir weniger nachdenken, als eine zweigleisige Strategie zu fahren. Die eine ist, den Amerikanern deutlich zu machen, dass wir weiterhin auf sie zählen, denn es ist ein Wirtschaftsraum von knapp 1 Milliarde Menschen, wenn wir Kanada und Mexiko mit einbeziehen und auf europäischer Seite auch Norwegen und Großbritannien. Das heißt, wir können Standards setzen, denn die lachenden Dritten, das sind Putin und Xi Jinping, die werden natürlich diese scheinbare Spaltung des Westens ausnutzen. Und die zweite Strategie, die wir fahren müssen, ist deutlich mehr europäische Verantwortung organisieren und damit auch eine Koalition der Willigen schmieden. Wir werden uns in Europa mit den herkömmlichen Verfahren nicht über Wasser halten, wenn Slowakei und Ungarn durch das Einstimmigkeitsprinzip die mögliche weitere Ukraine-Hilfe lähmen, eindämmen oder gar gefährden, insbesondere Sanktionsverschärfungen gegenüber Russland. Insofern wird es jetzt sehr rasch darauf ankommen, anzuknüpfen, was vor über 70 Jahren war, nämlich eine europäische Verteidigungsinitiative, die damals an der französischen Nationalversammlung scheiterte, nicht am Bundestag, dass ein Kerneuropa offen für alle, die mitwirken wollen, europäische Sicherheit organisiert, nicht parallel zur NATO, sondern aus unserem eigenen Interesse, und dass wir die europäischen NATO-Fähigkeiten einbinden. Eine Möglichkeit ist beispielsweise das gelähmte Berlin-Plus-Abkommen, wo NATO und EU sehr eng zusammenarbeiten und die NATO Europa militärisch unterstützt. Hier müssen wir auch, und das ist eine wirklich wichtige diplomatische Frage, an die Türkei denken, die ja sehr intensiv sich diplomatisch engagiert, militärisch für die Ukraine und diplomatisch beim Getreideabkommen mit Russland und der Ukraine, dass wir die Türkei Türkei stärker einbinden, um ein Abdriften dieses Landes zu verhindern. Also wir sollten jetzt nicht zu sehr nur auf unser Verhältnis zu USA schauen und wie wir die Ukraine unterstützen, sondern wie wir diplomatisch Europa neu aufstellen unter Einbeziehung der Türkei, Großbritanniens, aber auch anderer Partner wie Australien und Südkorea und Japan, sodass wir das, was wir mal Allianz der Multilateralisten nannten, viel zu kompliziert und aufwendig, dass wir einfach die Partner der regelbasierten Ordnung einbinden. Das ist die Zukunft Europas.
Sie sagten gerade eine europäische Verteidigungsorganisation, aber nicht parallel zur NATO. Wie soll das funktionieren?
Und es besteht sehr klar die Möglichkeit, dass wir den europäischen NATO-Pfeiler besser organisieren durch Standardisierung der Rüstungsgüter, durch Reduzierung der Schnittstellen, also gleiche Führungssysteme. Die Amerikaner haben ja kein Interesse an der regelbasierten Ordnung, wie wir sie bisher aufgebaut haben.
Das steht für Sie fest.
Das steht für mich fest. Für mich steht auch fest, dass sie eher an eine multipolare Ordnung glauben. Das heißt also, die regelbasierte Ordnung nur eine unter vielen ist. Und die Gefahr ist, dass es das Recht des Stärkeren gibt. Aber das sollten wir jetzt nicht von uns aus provozieren, sondern wir sollten es einpreisen und die Demütigung, die die USA jetzt begonnen haben gegenüber der Ukraine, nicht auch noch auf uns ausdehnen. Europa kann es heilen, indem wir den Amerikanern zeigen, wir schmieden eine Koalition der Willigen. Es ist ein Krieg auf europäischem Boden und wir haben zu lange gewartet. Ich war ja einer der warnenden Stimmen, die in den letzten 2 Jahren gesagt haben, Achtung, wenn Biden nicht mehr ist, werden die Amerikaner auch unter Harris deutlich mehr von uns verlangen. Aber der Bundeskanzler hat vor einem Jahr in den USA gesagt, ja, wenn die Amerikaner ihre 60 Milliarden Dollar nicht bieten, dann können wir Europäer es nicht. Und das war ein verheerendes Signal auch an Putin, die Spaltung fortzusetzen und an Trump, dass es keine Willigkeit, keinen Willen auf europäischer Seite gibt. Deswegen wird eine neue Organisation der europäischen Sicherheit mit einer engeren Zusammenarbeit der europäischen NATO und EU-Staaten, sind ja ganz große Schnittmengen, sind ja über 20 Staaten in beiden Organisationen, das wird, glaube ich, auch ein starkes Zeichen an die USA sein. Kanada ist ja auf unserer Seite.
Hat die NATO in ihrer gegenwärtigen Form noch Bestand?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir sollten sie nicht von uns selbst in Frage stellen, sondern uns bewusst sein, dass Kanada weiterhin eng mit den Europäern zusammenarbeitet.
Aber womit muss man rechnen? Das ist ja die Frage.
Wir müssen damit rechnen, dass die Amerikaner Truppen aus Europa abziehen. Aber das können wir auch den Amerikanern insofern anbieten, als wir sagen, wir übernehmen das Kommando KFOR komplett, wo ja die Amerikaner ein sehr starkes Rückgrat sind. Das ist im Kosovo eine seit 1999 agierende Mission, die sehr wichtig ist, um Serbien und Kosovo, sagen wir mal, friedlich zu trennen. Das könnte Europa leisten. Und wir sollten sehr klar die nukleare Teilhabe weiter einfordern. Aber im Hintergrund das Angebot von Macron für eine europäische neue nukleare Sicherheitsarchitektur im Hintergrund beraten und nicht zu Markte tragen, sodass wir in der Lage sind, es aufzufangen, bevor die Amerikaner uns womöglich in dieser Frage erpressen oder den nuklearen Schutz abziehen durch einen Deal mit Putin. Deswegen sollten wir alle Szenarien einplanen, Krisenprävention auch in dieser Hinsicht betreiben, aber nicht blauäugig sein und vor allen Dingen auch nicht alles zu Markte tragen. Das ist ja jetzt auch eine Chance, vertraulich in den Koalitionsverhandlungen über solche Fragen zu sprechen, um sich dann für Gespräche mit Frankreich und Großbritannien besser vorzubereiten.
Stichwort nukleares Arsenal. Das heißt also europäische Atomwaffen über das Arsenal Frankreichs und Großbritanniens hinaus.
Frankreich wird nie auf seinen eigenen nuklearen Schutz verzichten und auch da keine Mitsprache wollen. Aber Großbritannien ist sehr eng in die amerikanischen Strukturen eingebunden und hat kaum eine Verfügungsgewalt über seine eigenen Nuklearwaffen. Die Kernfrage ist, sind die Europäer bereit, in einen eigenen nuklearen Schirm zu investieren? Hier gibt es insbesondere bei den nordischen und baltischen Staaten, einschließlich Polen, ein großes Interesse. Und wir Deutschen haben bewusst und aus guten Gründen mit dem 2+4-Vertrag auf eigene nukleare Bewaffnung verzichtet. Wir sind auch gut beraten, den 2+4-Vertrag, die abschließende Regelung über Deutschland, nicht aufzugeben. Aber das ganz Entscheidende ist, dass wir auch diese Dinge im Hintergrund durchdenken und mithelfen. Deutschland darf einen europäischen Nuklearschirm finanzieren. Wir dürfen an einer europäischen Nuklearmacht teilhaben. Nur wir sollten auch nicht so blauäugig sein und glauben, dass das Brüssel leisten wird. Es wird eines oder einige der Mitgliedstaaten, die selber nuklear sind, tun. Und es ist in unserem deutschen Interesse, dass es nicht weitere Nuklearmächte in Europa gibt, sondern dass wir über nukleare Teilhabe und eine Ausweitung der Nuklearwaffen in Europa nachdenken. Wichtig ist, und deswegen müssen wir Prioritäten setzen, dass Vorrang hat, dass Russland in der Ukraine gestoppt wird, dass der Krieg sich nicht ausweitet und dass die Ukraine wirksame Perspektiven hat, in NATO und EU oder in einer europäischen Sicherheitsstruktur mitzuwirken, sodass wir die Prozesse einer EU-Mitgliedschaft beschleunigen und insbesondere auf die Ungarn einwirken. Und Deutschland ist ja selbst ein Land, das bisher Vorbehalte einer NATO-Mitgliedschaft hat, dass wir selbst diese Vorbehalte aufgeben, dann bleibt es allein bei Ungarn. Und da ist sicherlich diplomatisch dann einiges noch zu leisten.
Interview der Woche im Deutschlandfunk, heute mit dem CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter. Und noch einmal der Hinweis, das ursprünglich geplante Gespräch mit der Populismusexpertin Irina von Wiese können Sie in unserer Deutschlandfunk-App oder auf unserer Seite deutschlandfunk.de hören. Herr Kiesewetter, Präsident Zelensky wird heute in London europäische Staats- und Regierungschefinnen und Chefs treffen. Welche Botschaft sollte von dieser Zusammenkunft ausgehen?
Ich denke, dass hier zwei Botschaften sehr wichtig sind. Erstens, Europa steht unverrückbar an der Seite der Ukraine und sieht die Ukraine als Teil unserer eigenen Sicherheit. Die Ukraine schützt uns. Und die zweite Botschaft ist, auch mit Blick auf Amerika, wir übernehmen mehr Verantwortung für das, was auf europäischem Boden passiert.
Heißt Verantwortung Waffen.
Das bedeutet nicht nur Waffen, sondern das bedeutet auch, dass wir die Ukraine stärken für mögliche Verhandlungen und dass wir uns selbst im Klaren werden, was ist denn unser eigenes Interesse, wie dieser Krieg beendet werden muss. Und wenn dieser Krieg beendet werden muss, dann kann es nicht bedeuten, dass das Recht des Stärkeren sich durchsetzt, sondern dass am Ende Russland das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennt. Und um dies zu leisten, bedeutet es eben nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und konkret die Waffenproduktion zu beschleunigen, aber eben auch eine europäische Luftverteidigung für die Ukraine zu organisieren. Das ist im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen zulässig, sodass die ukrainische Luftabwehr stärker an den Frontabschnitten eingesetzt werden kann. Und wir sollten die Ausbildung an Kampfflugzeugen intensivieren. Deutschland ist daran nicht beteiligt. Deutschland könnte die Ausbildung an Taurus beginnen, sodass klar ist, dass es uns sehr ernst ist. Das wäre noch eine Leistung, die der jetzige Bundeskanzler erbringen könnte, sodass zumindest ein politisches Signal an Moskau gegeben wird, dass wir uns nicht beirren lassen. Ob dann und wie eine Lieferung erfolgt, ist ja etwas völlig anderes. Aber auch, dass die Amerikaner sehen, die Europäer beschleunigen die Standardisierung ihrer Rüstungsindustrie, sie beschleunigen die Produktion und sie setzen auch politische Signale an Moskau.
Ihr Fraktionskollege Norbert Röttgen hat bei uns im Deutschlandfunk in der zurückliegenden Woche gesagt, was immer mit Putin ausgehandelt werden wird, es wird bestenfalls eine taktische Feuerpause sein und auf keinen Fall ein Frieden. Wird der Osten für die Europäische Union dauerhaft instabil sein?
Das wird sicherlich die nächsten Jahre so sein. Ein erster Schritt, dies zu ändern, wäre, Russlands wirtschaftliche Fähigkeiten einzuschränken, indem beispielsweise die 200 Milliarden Euro, die eingefrorene russische Vermögenswerte in Europa betreffen, der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Da sind vorrangig Deutschland und Ungarn die Hemmschuhe. Aber das ist auch ein klares Signal. Zweitens,
da bestehen die baltischen, Entschuldigung, wenn ich das kurz sagen, denn ja, rechtliche Bedenken. Durchaus.
Ja, aber die Lage ist dermaßen gravierend und schwierig, sodass man einen Ausnahmetatbestand formulieren muss, denn es gibt kein Land der Welt, das in vergleichbarer Art und Weise internationale Regeln gebrochen hat. Insofern kann man auch in nicht vergleichbarer Art und Weise diese Vermögenswerte zur Verfügung stellen. Das muss man rechtlich absichern, da bin ich bei Ihnen. Aber es gänzlich auszuklammern ist falsch. Hier ist sicherlich noch das eine oder andere Vertragsrecht zu bemühen. Aber wesentlich ist, dass wir begreifen, dass dies kein Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, sondern von Iran, von Nordkorea und China, die das unterstützen. Deswegen gibt es weitere Maßnahmen, beispielsweise die Schattenflotten, die Ölschmuggel unterstützen, zu stoppen. Deutschland sanktioniert nur Schiffe im zweistelligen Bereich, die EU ein bisschen mehr als 130. Es gibt aber rund 2000 Schiffe, die dies tun. Und dass wir dann eben entsprechende Regeln mit Amerika treffen, dass wir beispielsweise mehr Energie aus den USA beziehen, sodass die Amerikaner sehen, die Europäer beziehen die USA mit ein. Und da gibt es schon eine Reihe von Punkten, die wir leisten müssen. Aber es ist eben nicht nur das Militärische, es sind auch die Sanktionen und es ist auch die Frage der Schattenflotte, wo wir deutlich mehr tun müssen. Und es ist die hybride Bedrohung, die wir in der Ostsee erleben, Zerstörung von Kabeln, von Pipelines. Es sind die Drohnenüberflüge über Deutschland. Russland hat in Warschau eine Mall angezündet letztes Jahr, mitten in Warschau in Deutschland, zwei DHL-Container, die am Boden ausgebrannt sind, aber in der Luft brennen sollten. Also, dass wir auch unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, mehr für den Bevölkerungsschutz und den Katastrophenschutz zu tun, sodass das, was Pistorius seit fast 3 Jahren einfordert, eine kriegstüchtige Bundeswehr, dass wir zumindest eine wehrwillige Bevölkerung haben, die erkennt, was auf dem Spiel steht, nämlich Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung.
Welche Begriffe sind an der Zeit? Verteidigungsbereit, reicht das aus oder tatsächlich kriegstüchtig?
Nun, der Begriff kriegstüchtig fällt einem Christdemokraten sehr schwer. Aber der Verteidigungsminister ist da einem militärischen Ratschlag gefolgt, weil die Streitkräfte seit Jahren Alarm rufen und auch unter unionsgeführter Bundesregierung sich die Streitkräfte nicht durchgesetzt haben, eine moderne Bundeswehr aufzubauen. Die Trendwenden, die 2014 eingeleitet wurden, waren nicht ausreichend finanziert und das Sondervermögen ist nahezu aufgebraucht und für Großprojekte verwendet, aber eben nicht für eine bessere Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr. Insofern ist kriegstüchtig der Triggerbegriff, uns wach zu machen, um dann eine Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, die dermaßen glaubwürdig ist, dass Russland davon absieht, den Krieg über die Ukraine hinaus auszuweiten.
Wann und wie sollte der nächste Bundeskanzler das den Bürgerinnen und Bürgern sagen?
Es wäre eine ganz große Chance, jetzt bereits aus den Koalitionsverhandlungen heraus deutlich zu machen, wenn Friedrich Merz und Lars Klingbeil in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche, wenn der Bundestag wieder tagt, vor die Presse treten und sagen, wir haben verstanden und unserer Bevölkerung, uns allen, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern klargemacht wird, dass Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung nicht selbstverständlich sind, dass die Ukraine uns nur Zeit kauft und eine stärkere Unterstützung verdient. Ich glaube, es wäre eine starke Geste, wenn aus den Koalitionsverhandlungen diese Botschaft in die deutsche Bevölkerung an uns alle gerichtet würde, mehr für Verteidigung zu tun. Denn, wie Scholz schon sagte, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und das bedeutet, dass wir umpriorisieren müssen, unsere Sicherheit verstärken.
Herr Kiesewetter, rund 30% der Abgeordneten des nächsten Deutschen Bundestages befinden sich, was die Unterstützung der Ukraine oder was Sanktionen gegen Russland betrifft, auf der Seite des Kreml-Regimes. Was bedeutet das für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik?
Wir müssen uns klar machen, dass dies die größte Herausforderung und Bedrohung unserer Sicherheit seit 1945 ist. Dass wir im Grunde genommen auf eine Notlage hinauslaufen und dass es eben viel mehr Klartext und Ehrlichkeit gegenüber unserer Bevölkerung bedeutet und dass wir alle in eine Mitverantwortung nehmen müssen. Die Bevölkerung hat gewählt. Und es ist jetzt eine Frage von Haltung und Orientierung, von klarer politischer Kommunikation und dem Willen, wirtschaftlich umzusteuern. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, hat mal Ingeborg Bachmann gesagt. Und Popper hat deutlich gemacht, wenn die Toleranz den Intoleranten Raum gibt, dann schafft sich die Toleranz ab. Wir müssen also mit Zumutungen kommen und dabei klar machen, dass unsere Sicherheit mehr Verantwortung, aber eben auch mehr Mittel bedeutet. Das bedeutet eben auch, dass 2% für Verteidigung nicht ausreichen, dass wir eine integrierte Abschreckung und Gesamtverteidigung mit unseren europäischen Partnern brauchen und eine Koalition der Vernünftigen, die die gesellschaftliche Mitte erreicht. Mut zur Zuversicht, aber auch Mut zur Zumutung.
Welche Folgen hätte es, wenn sich der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Menschen in der Ukraine für Putin gelohnt hätte?
Nun, das hätte viel mehr Kosten für uns zur Folge, als wenn wir jetzt mit allem, was zulässig und möglich ist, die Ukraine unterstützen. Die Folge wäre Massenflucht aus der Ukraine, die wir so nicht stemmen könnten. Die Folge wäre aber auch, dass in der Ukraine nicht gesetzt ist, dass Selenskyj und seine demokratische Regierung bleibt, sondern es kann sein, dass es durch einen Putsch zu einem Regime kommt, das eine schmutzige Bombe entwickelt, das sich zu einem modernen Nordkorea entwickelt, das in den Untergrundkampf geht. Und all diese Alternativen sind viel teurer. Es wäre eine Ausweitung des Krieges. Und wir sprechen von 15 bis 18 Millionen möglichen Flüchtlingen, also gut der Hälfte der Bevölkerung, die die Ukraine verlassen könnte, wenn ihnen nicht Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung geboten wird.